willkommen zum Podcast Flötenfragen. Ich hoffe, es geht euch gut. Welcome back aus der Sommerphase, aus der Sommerpause in meinem Fall. Es ist ein sehr, sehr spannender Herbst, der vor mir liegt. Ich freue mich wahnsinnig auf ganz viele tolle Dinge, die ich so machen werde. Und habe jetzt endlich auch die Online-Angebote geplant für die nächsten Wochen und Monate. Und was ich auch schon mal spoilern kann, ist, es wird wieder mehr auf YouTube geben von mir, denn da haben sich ja auch alle möglichen Menschen bei mir gemeldet und gesagt, sie wünschen sich, dass es mehr Videocontent gibt. Ich habe ja mal eine Reihe gemacht damals, das Flute Bootcamp, was ich gemacht habe. Das war auch richtig cool. Und dann wurden sich aber auch oft ein bisschen kürzere Videos gewünscht, beziehungsweise so, ja, spezifischere. Und ich wollte ja immer schon Videopodcasts machen, also dass ich das, was ich jetzt hier audiomäßig mache, also hier wird es weiterhin audiomäßig den Podcastern geben, das ist klar, aber eben auch die Möglichkeit, vielleicht auch mal Sachen zu zeigen, Sachen anders erklären zu können, als es jetzt rein über den Audioweg geht und so auf YouTube natürlich auch was anzugucken, ist auch immer ganz cool. Ich sage jetzt noch nicht zu viel, ihr werdet es dann mitbekommen und sehen und auf jeden Fall die Folgen, wie gesagt, auch immer hier hören können, wenn ihr jetzt vor allem den Podcast hört. Und ich werde natürlich dann auch immer den YouTube-Link dazu reinpacken, falls ihr sagt, okay, ich will doch gucken. Ich spoilere mal noch nicht zu viel, aber ich kann so viel sagen, es wird ein ziemlich geiles Bild im Hintergrund sein. Also ich darf ganz bald in ein Podcast-Studio einziehen und alles Weitere werdet ihr dann sehen und hören. So viel will ich schon mal spoilern. Ich freue mich riesig darüber und es werden ganz viele tolle neue Folgen kommen. Ich habe schon ganz viel auf der Uhr und freue mich, das alles aufzunehmen. Des Weiteren gilt natürlich, wie immer, ihr könnt mir jederzeit Fragen schicken. Dieser Podcast heißt Flötenfragen. Das heißt, ihr könnt mir jederzeit per Instagram, per E-Mail, ihr findet alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren in den Shownotes, Fragen schicken, die euch beschäftigen, wenn ihr meinem WhatsApp-Channel, Flötenfragen-WhatsApp-Channel, noch nicht folgt, dann könnt ihr das auch mal ändern. Da gibt es auch mal wieder News, da gibt es vor allem die Möglichkeit, meine Angebote günstiger zu kriegen. Das bedeutet, wenn ihr da drin seid, kriegt ihr meistens es als erstes mit und ihr bekommt auch die Möglichkeit, ein bisschen zu sparen. Also es hat doppelte Vorteil und da gebe ich auch, wie gesagt, Impulse. Auch das wird jetzt im Herbst wieder mehr werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles. Und ja, wie ihr im Titel vielleicht schon sehen könnt, geht es heute um die Piccolo. Um das Piccolo, die das Piccolo, auch da werde ich mal wieder gefragt, wie heißt es denn jetzt? Es heißt einmal die Piccolo-Flöte und das Piccolo. Fragt mich nicht, wie das zustande gekommen ist. Ich habe schon alles gehört und es ist auch alles in Ordnung. Ihr könnt alles so benutzen. Ich switche immer mal so ein bisschen, aber heute geht es um Piccolo Basic und Piccolo Next Level. Das sind die Workshops, die ich jetzt anbiete im September und im Oktober. Und ich möchte aber jetzt überhaupt erstmal ein bisschen über meine Geschichte sprechen mit diesem Instrument und über, so die Herausforderungen mit diesem Instrument, wo es so eingesetzt wird. Auch dazu wird es auf jeden Fall ein Video geben, auch noch in diesem Herbst. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und schon mal so die eine oder andere Frage klären, die in meinen Unterrichtsstunden immer wieder auftaucht. Denn ich gebe jetzt seit einiger Zeit auch die Nebeninstrumente vermehrt, also weil das dann auch immer irgendwann gefragt wird, sag mal, kannst du auch Piccolo-Unterricht geben? Ja, selbstverständlich. Und mittlerweile merke ich, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, also das zu unterrichten, weil es eben auch ganz viele gar nicht wirklich gelernt haben. Und im Laienbereich sowieso nicht unterrichtet wird, also von Laie zu Laie, weil da fehlt komplettes Know-how. Aber selbst die Instrumentalpädagogik studiert haben, Querflöte, da hat nicht unbedingt jeder Piccolo in seinem Leben gespielt oder gelernt. Und im Orchesterstudium, aus dem ich ja komme, also aus dem künstlerischen Studium Flöte, da ist Piccolo natürlich Nebenfach und das wird auch unterrichtet. Und normalerweise, ich glaube, in den meisten Bachelorstudiengängen 2 Jahre, also so in der zweiten Bachelorhälfte. Wie gesagt, über mich spreche ich gleich. Ich hatte den Genuss, das in meinem Studium in Wuppertal dann sogar 4 Jahre noch zu haben, also 4 Jahre lang durchgehenden Piccolo-Unterricht zu haben. Und das natürlich auf allerhöchstem Level und Niveau. Und dann ist mir aber aufgefallen, das wirklich Piccolo zu unterrichten, an Laien vor allem oder semiprofessionelle Flötistinnen und Flötisten, da gibt es gar nicht so viel. Also natürlich gibt es genug Leute, die das unterrichten könnten, aber die machen es zum Teil gar nicht unbedingt. Also die es wirklich fundiert können, die diese Mischung aus der Methodik und Didaktik haben und eben dem hohen Niveau auf dem Piccolo und das auch verstanden haben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, spannend. Und dann kamen immer mehr Fragen von meinen Schülerinnen und Schülern, ob ich denn auch Piccolo unterrichten ging. Und dann ist ja klar. Und irgendwann dachte ich, ja, Moment, da gibt es auch gar nicht so viele Angebote zu. Und irgendwann fragte mich eine Schülerin, boah, Saskia, eigentlich müsstest du mal so einen Online-Workshop, so ein Webinar zum Thema Piccolo geben. Und so entstand dann die Idee zu den jetzt folgenden beiden Workshops, die ich gebe. Einmal am 23. September, das ist der Piccolo Basic Kurs, und dann gibt es den Piccolo Next Level am 8. Oktober, beides jeweils um 19.30 Uhr auf Zoom. Wenn du nicht online dabei live sein kannst, ist überhaupt kein Problem. Ich mache das ja schon seit Jahren so, dass ich das aufzeichne und du auch die Aufzeichnung bekommen kannst. Also selbst wenn du jetzt schon weißt, dass du nicht kannst an den Abenden, ist überhaupt kein Problem. Du kannst mir Fragen vorab schicken und bekommst dann direkt im Anschluss die Aufzeichnung. Du kannst dir die so oft angucken, wie du willst. Du kannst dir die auch nach einem Jahr nochmal angucken. Und es gibt dir immer ein PDF dazu. Wenn du dich dazu anmelden möchtest, findest du unten in den Shownotes die Info. Da kannst du mir eine Mail schreiben, einfach mit der mit dem, was du haben möchtest, ob du beide haben möchtest, ob du nur eins haben möchtest. Ihr findet alles in den Shownotes. Jetzt aber zu dem Thema Piccolo. Ich fange mal mit der Story an. Ich habe dazu einen Post gemacht auf Instagram und da habe ich das schon angedeutet, also habe da schon so ein bisschen drüber gesprochen und kam direkt so der Impuls, ich muss da auch noch eine Podcast-Folge zu machen, weil so viel kann ich in so einen Post gar nicht reinpacken. Ich habe ja schon sehr, sehr, sehr früh im Blasorchester angefangen. Also mein Vater ist Blasorchester-Dirigent, seit ich denken kann. Also das hat er auch schon gemacht, bevor ich auf die Welt kam. Und es gibt total süße Bilder von mir, wo ich irgendwie so mit 4 Jahren mit so einem Bleistift oder so einem Filzstift neben den Querflöten gesessen habe. Es ist zuckersüß. Also es hat mich auch schon sehr, sehr früh zu diesem Instrument gezogen. Und ich habe ja auch mit 4,5 schon begonnen mit Querflöte, also mit der gebogenen. Damals gab es auch nur eine Marke, die das rausgebracht hat. Mittlerweile gibt es da ja Gott sei Dank mehr Angebote für kleine Kinder, also einfach von der Länge der Arme. Und ich werde das auch oft gefragt, ich empfehle das grundsätzlich nicht, vor 6 Jahren mit der Querflöte anzufangen. Ich habe damit so früh angefangen, weil ich zu diesem Zeitpunkt bereits Noten lesen konnte. Ich komme ja aus einer privaten Musikschule, aus einem Haushalt, wo ich quasi, ich hatte ja quasi musikalische Früherziehung von Tag 1. Ich habe zu diesem Zeitpunkt bereits Keyboard gespielt, ich habe zu diesem Zeitpunkt schon Schlagzeug gespielt, ich habe dann, als ich lang genug Beine hatte, auch mit Verlängerungen, also es gibt so Erhöhungen, auch E-Orgel gespielt. Also ich bin sehr, sehr, sehr früh zu all diesen Instrumenten gekommen und hatte demnach sozusagen schon das Noten-Know-how. Ich konnte Noten lesen, bevor ich die Buchstaben dazu konnte. Das erzähle ich auch mal ganz gerne, weil das hat mich in meiner pädagogischen Studienzeit dann doch ein bisschen Hirnschmalz gekostet, zu lernen, Notenlehre zu vermitteln, weil ich selber das so intuitiv gelernt habe, dass ich in der Schule saß und dann dachte, wieso kommt nach G nicht wieder A? Also, ne? Weil sie das ABC gelernt haben. So A, B, C, D, E, F, G habe ich nicht mit H weitergemacht, sondern mit A. Und das heißt, ich konnte die Noten, diese abstrakte Notenschrift bereits, ich wusste, wie ein A aussieht auf der Notenschrift, aber ich wusste nicht, was A als Buchstabe ist. Versteht ihr? Also in meinem Kopf war der Buchstabe, der Begriff, das ist ein A, war die Note und nicht der Buchstabe. Und ich kenne viele in meinem Umfeld auch, die natürlich sehr, sehr, sehr früh daran geführt wurden und super intuitiv Noten lesen gelernt haben. Und dann ist es wirklich eine Herausforderung, wenn man das dann unterrichtet später, verschiedene Methodiken zu lernen. Wie erkläre ich denn, also wie bringe ich das denn bei? Deswegen habe ich vor EMP-Lehrkräften auch so einen ultra großen Respekt. Also ich habe natürlich auch viel gelernt und ich unterrichte das auch gerne. Aber von meiner eigenen Erfahrung ist es halt so, für mich ist das wie Essen und Atmen und Laufen. So. Das sage ich nur deswegen dazu, weil deswegen habe ich so früh begonnen mit Querflöte. Wenn ein Kind das alles noch nicht kann und dann schon mit so einem komplexen Instrument wie der Querflöte beginnt, in diesem Alter, kann ich nicht empfehlen. Also an der Stelle nur, ne, weil ich mal wieder gefragt werde, ab wann und so. Es kommt auch auf die Entwicklung des Kindes an. Ich habe auch schon 5-Jährige auf Querflöte unterrichtet. Wenn ich das Gefühl habe, das ist kognitiv und körperlich von der Motorik machbar, dann go for it. Aber so vor 6 Jahren eigentlich eher nicht. Eher sogar so zweite, dritte Klasse. So gemütlich, ja. Da kann man vorher andere Dinge machen. Also weil die Querflöte ist wirklich, was das angeht, feinmotorisch absoluter Hochleistungssport. Auch in diesem Alter. Es ist einfach, ja. Ich sag's nur dazu. So, ich habe also sehr früh angefangen und habe auch sehr früh angefangen, im Blasorchester zu sitzen, meines Vaters. Ich glaube so, die ersten wirklichen Auftritte, wo ich so mitgespielt habe, war ich glaube ich 7 oder 8. Sowas in dem Dreh. Gibt es auch süße Fotos, habe ich zum Teil auch schon auf Insta geteilt, wo ich mit meiner gebogenen Flöte da in dem einen Blasorchester meines Vaters saß. Und eigentlich so ab der 3., 4. Klasse habe ich irgendwie, ja, ich habe halt irgendwie einmal die Woche bin ich zum Teil mit zur Probe gegangen. Als ich dann ein bisschen älter wurde, in alle 3 Orchester, die er zu dem Zeitpunkt geleitet hat, und bin demnach da groß geworden in diesem Metier. Ich leite ja mittlerweile auch ein Blasorchester, nämlich eins dieser Blasorchester, das mein Vater damals geleitet hat, den Musikverein Concordia in Mainz-Kostheim, in dem war er selber 11 Jahre Dirigent. Länger. 13 Jahre, glaube ich sogar. Und den habe ich jetzt übernommen. Und in diesem Verein, in dem ich jetzt Dirigentin bin, habe ich 2007 an meinem 13. Geburtstag mein Geburtstagsgeschenk einweihen dürfen. Und das war ein Piccolo. Ich habe davor mir das immer gewünscht, dass ich gerne auch Piccolo spielen möchte. Ich war gerade in dem Jahr, bin ich zum Konservatorium gekommen in Mainz. Also ich war sehr, sehr früh dann geswitcht von meiner Privatlehrerin, die ich hier auch schon im Interview hatte übrigens, die Isabel Bodensee, mit der habe ich sogar 2 Interviews hier gemacht in Flötenfragen, bin ich ans Mainzer Konservatorium geswitcht zu meiner Lehrerin Renate Kehr, bei der ich viele, viele Jahre war und ultra viel gelernt habe, also sowohl in der Musikschulzeit als auch im Jungstudium und dann auch in meinem pädagogischen Studium war ich bei ihr insgesamt 9 Jahre. Und mit 13, zu meinem 13. Geburtstag, haben mir meine Eltern ein Piccolo geschenkt. Und weil ich so genervt habe. Ich wollte unbedingt Piccolo spielen. Mein Vater brauchte ein Piccolo in seinen Blasorchestern und ich war natürlich für das Alter auch einfach schon sehr, sehr weit. Das war auch gerade so die Zeit, wo das bei mir so wirklich durch die Decke ging. Ich auch sehr viel geübt habe und sehr ehrgeizig war und ich glaube ein Jahr später schon dann diesen ersten Wettbewerb im Konservatorium gewonnen habe und dann ging es auch relativ schnell mit Jungstudium los und dieser Wunsch nach Querflötenstudium ist bei mir auch sehr, sehr früh gekommen. Und ja, also habe ich mit meinem 13. Geburtstag begonnen, Piccolo zu spielen. Und ich war sehr auf mich alleine gestellt, denn jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich gerade schon sagte. Meine Lehrerin, eine Top-Flötistin und Top-Pädagogin, hat selbst nie viel Piccolo gespielt. Also einfach, weil sie auch nicht musste und weil sie es auch nicht so mochte. Und es gibt tatsächlich auch einfach, ich kenne viele Flötistinnen und Flötisten, die sind nicht so der Riesenfan von dem Instrument. Und ich finde, das muss man auch mögen, wollen, lieben und gerne tun. Dazu werde ich in dem einen Workshop auch nochmal was sagen, weil es ist einfach auch mit Nerven verbunden, das Instrument zu spielen. Und es ist nicht einfach nur eine kleine Flöte. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals mit dem Piccolo dann zu meiner Lehrerin spaziert bin, irgendwie in den Unterricht. Und sie meinte, ja, ich kann dir natürlich so ein paar Tipps geben. Also sie konnte natürlich Piccolo spielen, so ist es nicht. Aber es war halt nicht ihr Metier. Und das hat sie mir auch ganz ehrlich gesagt. Sie hat gesagt, so du, ich kann dir so viel helfen, wie ich kann. Und irgendwann gibt es aber halt eine Grenze, wo ich auch nicht weiter weiß, weil sie einfach nie viel Piccolo gespielt hat. Ich habe dann später immer alles überall gespielt in der Ecke, wenn irgendwo Piccolo gebraucht wurde und sie wurde angerufen, habe alles ich dann gemacht. Und dann habe ich mir alles selber beigebracht auf diesem Instrument, weil es gab halt niemanden in der Ecke. Es gab niemanden, den ich hätte auch irgendwie fragen können und sagen können. Also am Konservatorium gab es auch sonst niemanden, der mich jetzt hätte auf dem Piccolo groß ausbilden können. Und dann habe ich mir das selber drauf geschafft. Also viel durch Try and Error und Learning by Doing, wie ich so schön sage. Das Piccolo, was ich hatte, hatte damals Metallkopf. Das war ganz fürchterlich. Also, also heute im Nachhinein war das ganz fürchterlich, weil man denkt im ersten Moment, naja, gut, das hat ein bisschen mehr den Effekt wie bei der Flöte, weil man auch wirklich so eine Mundlochplatte hat. Das Problem ist, also für mich heute rückblickend, ich habe dieses Piccolo verkauft, aber an eine Person, die ich noch kenne. Das heißt, ich habe noch Zugriff auf dieses Piccolo, was ich damals hatte. Und ich war wirklich so, oh mein Gott. Also, das geht wirklich nicht gut los. Also, wenn ich selber jetzt drauf spiele als Profi und denke mir so, boah, das ist eigentlich echt schwergängig und ich habe es mir eigentlich nicht leicht gemacht damit. Das heißt, ich habe in einer Zeit, in der ich ja noch nicht Profi war, ich habe sehr viel drauf geübt und sehr viel, natürlich auch in den Proben, die ganze Zeit auf dem Ding gespielt. Also wenn wir irgendwie dreimal die Woche Proben dann hatten und irgendwie am Sonntag noch einen Auftritt, habe ich halt irgendwie 4 bis 5 Tage die Woche Piccolo gespielt. Und in den Proben natürlich besonders viel. Ich war ultra schnell im Lernen vom Wechsel dieser Instrumente. Das heißt, ich habe sehr schnell Stücke, wo wir dann irgendwie beides hatten, wo ich von der Flöte zum Piccolo gewechselt bin. Was mir erst viele Jahre später klar geworden ist, was für eine krasse Leistung das eigentlich war. Also, weil ich meine, ich weiß ja, wie anspruchsvoll das ist, heute vom Piccolo auf die Flöte zu wechseln. Das zu üben und das zu ritualisieren, wollte ich gerade sagen, zu routinieren. Und ich war einfach irgendwie 14 oder so, 15, glaube ich, als wir dann im Blasorchester in Mainz-Kostheim damals Charlie Chaplin gespielt haben. Das ist so ein, ja, so Kunststufen-Arrangement. Es war so das schwerste Arrangement eigentlich, was ich unter der Leitung meines Vaters jemals gespielt habe. Also wirklich ein sehr anspruchsvolles Stück für ein Laienorchester, muss man ja einfach sagen. Und die Piccolo-Stimme ist auch. Also wenn ich das heute so sehe, denke ich mir so, alter Schwede, also krass einfach. Also geil, ich feiere mich dafür, dass ich das. Ich habe mir auch einfach keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe das geübt. Ich habe sehr viel geübt, zum Lasten der Ohren meiner Eltern, weil Piccolo, da kannst du halt auch nichts machen. Also, das kannst du auch nicht dämpfen. Das ist einfach hoch und schrill. Und was ich da irgendwie mit 14, 15, 16 schon abgerußt habe auf diesem Instrument und ich mir heute so denke, krass, ich habe mir einfach überhaupt keine Gedanken gemacht. Es hat mir auch keiner gesagt, dass das schwer ist. Also, vielleicht war das ist das auch so ein bisschen. Ich habe nie gehört, ja, das ist anspruchsvoll oder ah ja, das ist auch echt schwer. Oder, ich habe das einfach gemacht. Und das war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich der Vorteil für mich. Und es hat meine Nervenstränge ultra geschult, schon sehr, sehr früh. Das habe ich auch in dem Post geschrieben, denn das wissen wir alle, also alle, die hier zuhören, die Piccolo spielen, ganz egal auf welchem Level du gerade bist, also ganz egal, ob du gerade seit einem halben Jahr oder seit 2 Wochen Piccolo spielst oder schon seit 20 Jahren, wir wissen das alle. Du bist gefühlt nackt auf einem Silbertablett. Also klanglich. Ich meine nicht wirklich wörtlich nackt, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man nackt auf einem Silbertablett serviert werden. Denn jeder hört jeden Fieps, jeden Kieks, jeden zu hohen, zu tiefen, was auch immer Ton, wenn Ton nicht anspricht. Man hört es. Und gerade Intonation und Tonerzeugung, also die Basics auf dem Piccolo, deswegen mache ich das ja in 2 Teilen. Ihr könnt auch gerne beides buchen. Ich habe jetzt einige, die beides gebucht haben, auch wenn sie schon länger spielen, weil ich sage immer, die Basics, ne, das ist halt das Fundament. Und gerade wenn man das nie richtig von der Pike auf gelernt hat, immer erstmal an die Basics gehen. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich würde gerne Vibrato und Dynamik und Klanggestaltung, das allererste, was ich mit denen mache, ist Atemübungen. Meistens, wenn ich mir die in 3 Minuten angehört habe, weil ich weiß, es liegt nicht, also erstmal liegt es am Basic. Und beim Piccolo gibt es einfach eine Sache, die sehr unterschätzt wird, nämlich den Switch im Kopf, dass ich Noten sehe, ich aber nicht die Note klingen spiele, die ich sehe. Das habe ich, also ich habe das auch relativ schnell geschnallt, intuitiv. Aber gerade wenn ich Piccolo unterrichte oder gerade wenn ich jemanden ranführe an das Instrument, und das ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht habe, ist das immer einer der Punkte, den ich ganz, ganz klar auch benenne, gerade wenn es Erwachsene sind. Ich sehe ein zweigestrichenes A, aber klingen tut ein dreigestrichenes A. Das heißt, meine Ansatzeinstellung, meine Luftführung, meine Luftgeschwindigkeit, meine Spannung müssen eigentlich in der Einstellung eines A3s auf der Querflöte sein. Und diesen Switch, im Kopf zu kriegen und in den Körper zu übertragen, der darf genauso geübt werden, wie die Lage auf dem Piccolo, die wir auf der Flöte nicht mehr haben. Denn das ist meistens das, wo dann gar nichts mehr geht, wenn man damit anfängt, weil das einfach eine Lage ist, in der wir auf der Querflöte nicht spielen. Aber dieser Switch im Kopf, ich sehe ein D2, aber es klingt ein D3. Und genau diesen Switch, der ist am Anfang erstmal, das ist fürs Hirn und für den Körper, weil wir sehen was anderes als das, was klingt. Und das mag im ersten Moment jetzt gar nicht so kompliziert klingen, weil es ist ja in Anführungsstrichen nur eine Oktave, also ich muss nicht transponieren, also der Kopf an der Stelle ist nicht das Problem, sondern dass wir mit einer zu geringen Luftgeschwindigkeit spielen meistens, weil wir sehen ja ein D2, aber es muss ein D3 klingen und so weiter und so fort. Mehr davon im Workshop, werdet ihr dann von mir noch mehr Tipps kriegen, wie man das vor allem dann übt und wie man auch den Switch hinbekommt. Denn die meisten, die ich kenne im Blasorchester oder Spielmannszugbereich, switchen ja dann. Manche bleiben auch einfach fest auf dem Instrument und spielen dann nur Piccolo. Spielen ausschließlich Piccolo, dann passt es. Aber sobald wir switchen müssen, haben wir diesen Hirnmatsch immer dann dazwischen. Dann kann es nämlich passieren, dass ich auf die Flöte wechsle und dann überblase ich plötzlich alles in die Quinte oben drüber, weil ich mit zu viel Luftführung und zu viel Druck und zu viel Druck spiele. Ne? Also dieser Switch. Oder dass ich dann von der Flöte zum Piccolo wechselt und dann kommen oben die Lage nicht raus. Versteht ihr? Das ist so Schritt 1 eigentlich und den haben viele schon nicht bewusst, dass das ein Punkt ist, warum manche Lagen auf dem Piccolo nicht stabil rauskommen, weil es eben nicht nur einfach eine kleine Flöte ist. Das ist es nicht. und gerade wenn es natürlich in die Lage geht, dann oberhalb dem, was wir von der Flöte kennen. Wofür das Piccolo ja auch eigentlich gedacht ist. Also das Piccolo ist nicht dafür gedacht, dass es unten in der klingenden zweiten Oktave rumgurkt. Mm-mm. Also das, wenn das solistisch ist, ist es was anderes. Aber im Orchester- oder Kammermusikkontext ist das Piccolo nicht dafür gedacht, dass man da unten rumfiebst. So. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, auf jeden Fall. Ich habe in einer Zeit, wo ich auch viel informell natürlich gelernt habe. Also ich habe in diesen Proben gesessen, ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, ich habe auch viel Try and Error gehabt im Sinne von, ich habe verkackt. Das war für mich aber kein Problem. Also ich habe dann, es ging nicht darum, dass ich irgendwie einfach nur die richtigen Noten in der richtigen Reihenfolge spielen wollte, sondern mir ging es ja wirklich auch darum, dass das irgendwie schön klingt, dass das intonationsmäßig sauber ist. Da habe ich ja auch ein sehr empfindliches Gehör für und das bedeutet, dass ich da auch sehr viel Zeit reingesteckt habe schon, sehr früh. Und die Jahre vergingen. Ich habe also ultra viel Piccolo gespielt in den Jahren, bis ich 19 war, bis ich dann mein Musikstudium offiziell begonnen habe nach der Schule, wo ich ja aber auch schon im Jungstudium war. Das heißt, ich habe irgendwie zu meinem ersten Studientag gefühlt mehr Piccolo gespielt als manche in ihrem ganzen Flötenstudium. Es war wirklich so. Ich habe dann Leute kennengelernt, die auch Musik studieren, Querflöte, die mit dem Piccolo erst anfangen in ihrem Bachelorstudium. Die das vorher nie gespielt haben, weil sie vielleicht nicht aus dem Blasorchesterbereich kommen. Mir wurde das auch ganz oft, das wurde so ein bisschen belächelt. Also ich spreche jetzt komplett aus dem Nähkästchen. Ne? Das wurde in meiner Studienzeit von sowohl Professorinnen und Professoren, ich rede nicht von meinem, also nicht von meinen Lehrkräften, das meine ich nicht, meine nicht meine Lehrkräfte, bei denen ich studiert habe, sondern bei anderen Lehrkräften und auch bei Menschen, bei denen ich Meisterkurse belegt habe oder mal Workshops besucht habe, wo das so abgetan wurde. Auch nicht halt wirklich als Orchestererfahrung gewertet wurde in diesem klassischen Symphonieorchesterbereich, weil es war ja kein Symphonieorchester. Der Witz ist, ich sitze seit meinem 6. Lebensjahr in Orchestern. Also wenn irgendwer die Skills hatte, in einem Orchester zu sitzen und war scheißegal, ob da vorne dran Streicher sitzen oder nicht, war ich. Und es wurde immer so ein bisschen belächelt. Ne? Ja, ist ja ein Blasorchester. Und ich habe mir so gedacht, ja, aber es ist Orchester. Also die Orchester-Skills sind ja die gleichen. Und wie gesagt, das mit Piccolo war halt etwas, wo ich dann gedacht habe, so viele Studierende, die ich kennengelernt habe, auch bei Probespielen, ne, die sich so mit dem Piccolo schwer getan haben. Und ich habe mir gedacht, hey, ich verstehe das Problem nicht. Also ich, um Gottes Willen, ich habe das nie laut gesagt und ich meine das auch nicht abwertend, sondern ich habe das sehr lange nicht geschnallt, dass meine Vita an der Stelle, man soll sowieso keine Viten miteinander vergleichen, weil das bringt nichts. Niemand hat dieselbe Vita wie du. also das gilt jetzt nicht nur musikalisch, ne? Aber gerade bei musikalischen Sachen, wenn Leute anfangen, sich mit anderen zu vergleichen, lass den Scheiß, weil du hast nicht dieselbe Vita. Wenn sich eine Flötistin oder ein Flötist, egal ob das jetzt ein Profi ist, also im Profibereich passiert das halt schneller, aber egal in welchem Bereich, mit mir vergleicht oder mit einer anderen Flötistin, einem anderen Flötisten vergleicht, das macht keinen Sinn, weil wir haben unterschiedliche musikalische Viten. Und das habe ich erst so richtig geschnallt, als ich dann überall Leute gesehen habe in meiner Branche, die völlig gestruggelt haben mit dem Piccolo. Und ich dachte, hä, warum, was ist denn das Problem? Bis ich dann irgendwann meinen ersten Piccolo-Unterricht hatte. Man muss sagen, meinen ersten richtigen Piccolo-Unterricht, müsst ihr euch mal reinziehen, hatte ich dann mit 23. 10 Jahre, nachdem ich das erste Mal Piccolo gespielt habe und ich, wie gesagt, ultra viel Spielerfahrung hatte, hatte ich meinen ersten richtigen Piccolo-Unterricht bei unserer Piccolo-Lehrerin am Haus, die zweite Flöte Piccolo hier im Wuppertaler Symphonieorchester ist. Und eine sehr, 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 sehr gute Piccolistin ist und einen super Unterricht gemacht hat. Und ich habe dann meinen ersten Unterricht gehabt und wir konnten dann halt so richtig in die Feinheiten gehen. So richtig in die Diamantschliff quasi zu machen. Weil bei mir musste sie nicht mit Basics arbeiten, sie musste nicht mit mir erstmal irgendwelche, wir haben halt auch Grundlagen gemacht, aber sie hat halt relativ schnell gemerkt, okay, die Saskia ist da eigentlich schon durch. Wir können hier direkt in die Vollen gehen. Und dann bin ich, wie gesagt, in den Genuss gekommen, 4 Jahre bei ihr Unterricht zu haben und habe dann da wirklich nochmal auf jeden Fall niveaumäßig ganz schön Schippen draufgepackt. Vor allem was so eine Klanggestaltung, Dynamik und so weiter angeht. Und da ich ja sehr viel in der neuen Musik unterwegs bin, habe ich dann zu meinem Masterabschluss, sehr, sehr, sehr geiles Stück by the way, von Stockhausen den Zungenspitzentanz für Piccolo Solo gespielt. Der ist mit Choreografie, das heißt, man lernt das auswendig und man muss dann eine bestimmte Bewegungschoreografie dazu machen. Das war ultra cool. Das fand ich richtig, richtig nice. Und da habe ich dann auch wiederum bei meiner anderen Mentorin Karen Levine, mit der habe ich ja hier auch schon Interviews gemacht, sehr, sehr viel Infos mir geholt. Denn da sind wir auch wieder bei dem Punkt, eine Orchester-Piccolistin, die im Symphonieorchester spielt, hat nicht unbedingt die Skills in der neuen Musik. Und das ist auch völlig okay. Also was ich damit sagen will, ist, wenn ihr eine bestimmte Stilistik oder ein bestimmtes Stück zum Beispiel lernen wollt und euer Lehrer oder eure Lehrerin kann das nicht unterrichten, ist das überhaupt nicht schlimm. Also manchmal haben die dann Ego-Probleme, wenn ihr dann woanders hingeht, aber das ist not your business. Ich habe mir bei so vielen verschiedenen Lehrkräften Input geholt, den ich natürlich heute komplett in mir vereine. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und möchte ein bestimmtes irgendwas lernen, wo ich sage, ich kann das nicht unterrichten, weil ich das nie gemacht habe. Traversflöte zum Beispiel, das ist perfektes Beispiel. Wenn jemand mich anfragt und sagt, ich würde gerne Traversflötenunterricht nehmen, sage ich, gut, kann ich dir eine Liste mit Leuten schicken, die Traversflöte unterrichten? Ich tue es nicht. Ich habe nie in meinem Leben eine Traversflöte in der Hand gehabt. Ich kenne aber hochgradig gute Pädagoginnen und Pädagogen und Flötistinnen und Flötisten, die Traversflöte zum Teil als Master studiert haben oder sogar ein komplettes Barockstudium gemacht haben. Ich kann es nicht. Und meine Piccolo-Lehrerin war damals genau, sie meinte, ey Saskia Stockhausen, total geiles Stück, ich habe ihr das dann auch vorgespielt und sie hat gesagt, boah, mega cool, hat mir noch so ein paar klangliche Sachen gesagt, aber zu diesen Spieltechniken und zur Choreografie, weil sie das selber nie gespielt hat, konnte sie mir halt nicht viel sagen und das war völlig fein. Also an der Stelle auch noch so der kleine Impuls von mir, wenn ihr, egal auf welchem Level ihr unterwegs seid, wenn ihr etwas lernen wollt, ihr seid bei jemandem im Unterricht, das kriege ich auch ganz oft gesagt, ne? Ja, ich habe ja einen Lehrer, ich habe ja eine Lehrerin, die will dir auch niemand wegnehmen. Nur wenn du etwas Bestimmtes lernen möchtest, eine bestimmte Technik lernen möchtest, ein bestimmtes Stück lernen möchtest, was dein Lehrer, deine Lehrerin vielleicht nicht auf dem Kasten hat und sagt, ich kann das nicht, also gerade wenn es in zeitgenössische Spieltechniken reingeht, da sind ganz viele nicht bewandert, völlig okay, dann such dir jemanden, der es kann. Ich habe mir einfach die Leute gesucht, die es konnten. Das, was ich lernen wollte, habe ich mir bei den Leuten geholt und gezogen, die es konnten. Und ich habe nicht von meinem Prof verlangt, mich in etwas zu unterrichten, was er selber nicht leisten kann, weil er das selber nicht drauf hat. Und der war ja auch schon sehr Tausendsassa-mäßig unterwegs. Und ja, Piccolo war für mich von Anfang an ein Instrument, was ich wahnsinnig gerne gespielt habe. Ich tue es immer noch wahnsinnig gerne. Und was ich aber in der Zeit im Studium irgendwann verstanden habe, war, dass das nicht die Normalität ist und dass das auch nicht selbstverständlich ist, dass jemand A, dieses Instrument so liebt und es gerne spielt. Und zweitens, es unterrichten kann. Denn dann kommen wir wieder zu dem Punkt, nur weil du eine gute Flötistin, guter Flötist bist, heißt das noch lange nicht, dass du es gut unterrichten kannst. Das gilt übrigens nicht nur bei Flöte, das gilt bei jedem Instrument. Nur weil du es gut spielen kannst, heißt das noch lange nicht, dass du es unterrichten kannst. Und das habe ich jetzt so oft erlebt, auch bei Piccolo, wenn Leute zu mir gekommen sind, die dann gesagt haben, sie haben entweder mal ein paar Stunden Piccolo bei irgendwem Unterricht genommen, haben da nicht wirklich irgendwie viel mitgenommen. Meistens fehlen dann auch die Methoden, beziehungsweise, und jetzt kommt's, das Verständnis für dieses Instrument. Was genau brauche ich? Was brauche ich in meinem Körper? Auch da ein Verständnis dafür zu bekommen, was muss der Körper tun oder nicht tun, damit das rauskommt, was ich haben möchte. Das heißt, da gibt es dann Leute, die irgendwie Piccolo unterrichten und dann wollen sie da irgendwie musikalisch was machen, wo ich sage, ja, Moment mal, darum geht es gerade nicht. Also wenn es darum geht, erstmal mit Piccolo anzufangen, da brauchen wir nicht über musikalische Phrasierung zu reden, sondern da geht es um technische Basics. Wie kann ich in allen Lagen auf dem Piccolo stabil spielen, ohne dass mir das Instrument wegbricht? Also der Ton, Entschuldigung, nicht das Instrument, der Ton wegbricht. Oder dass der Ton überhaupt gar nicht erst anspringt. Das kennen ja viele, die dann angefangen haben mit Piccolo, dass es bestimmte Lagen gibt, die ein bisschen schwerer gehen. Es gibt ein paar Töne, die ein bisschen schwerer gehen. Das ist auf jedem Piccolo nochmal anders. Ob ich jetzt ein Holz-Piccolo habe oder ein Holz mit Metall oder ein Metall-Piccolo. Mittlerweile gibt es im Profibereich auch immer mehr vermehrt C-Fuß-Piccolo. Die haben dann auch tatsächlich, die kommen unten bis zum C. Also die haben dann keinen extra Fuß dran, sondern es ist einfach ein längeres Piccolo. Hat nochmal eine andere, also hat Vorteile, hat aber auch nochmal einen anderen, hat auch nochmal andere Nachteile, die damit kommen, etc. pp. Also, wie schaffe ich es erstmal auf diesem Instrument stabil zu spielen? Und zwar, wenn ich will und nicht, wenn der Vollmond gerade oben steht. Versteht ihr? Weil das ist so ein bisschen bei manchen Lotterie. Also ich kenne genug Leute im Laienbereich und semiprofessionellen Bereich, die dann bei mir Unterricht nehmen oder mit denen ich spreche oder in Workshops oder so war, die mir gesagt haben, bei Piccolo ist es irgendwie ein bisschen Lotteriespiel, ob es heute klappt oder nicht. Nee, wir wollen da, dass es immer klappt und nicht nur, wenn der Vollmond oben steht oder wenn der Tag gerade gut war, wenn ich mit dem rechten Fuß und nicht mit dem linken aufgestanden bin. Versteht ihr? Und das gibt es im Basic-Kurs von mir. Das heißt, da werde ich mit euch an diese Punkte gehen. Wie schaffe ich das, dass ich stabil in allen Lagen bin? Wie schaffe ich es, dass ich einfach so eine Melodie auf dem Piccolo spielen kann, ohne dass ich irgendwie, dass die Töne wegbrechen oder dass die irgendwie total eng klingen oder gequetscht oder was auch immer, weil auch viele dann dazu neigen, die Lippenöffnung zu eng zu machen, weil sie denken, oh Gott, das Flöten, dieses Mundloch ist so klein, da muss ich wahrscheinlich nur ganz klein, dann pressen die da irgendwie so ein bisschen Luft raus, wie so, ja, weil da muss ja noch irgendwie Luft reinkommen, damit das auf der Kante brechen kann, ja. Also die dann so abgeschnürt spielen, dass da auch nichts mehr rauskommt. Da gibt es dann auch so ganz süße Zitronengesichter, die entstehen. Also kann man den Leuten dabei zugucken, wie sie so das ganze Gesicht verziehen, um so einen Ton rauszubringen. Ich meine das nicht abwertend. Aber genau das passiert, weil dann ist dann so viel Spannung und dann sieht man richtig, wie die Zornesfalte geht und das ganze Gesicht ist so. Nee, das ist nicht der Weg. Und das andere, was ich im Basic-Kurs ansprechen werde, neben der Tonerzeugung, stabile Tonerzeugung in allen Registern, ist Intonation. Intonation auf dem Piccolo ist sehr fragil, sehr, 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 sehr fragil. Vor allem natürlich in der hohen Lage, aber auch in der Mittellage, also in der klingenden dritten Oktave und zweiten, ne, zum Teil so zweite in die dritte Oktave, also die Mittellage auf dem Piccolo. Das ist intonationsmäßig jenseits von Gut und Böse. Und da gibt es sowohl Übungen als auch, das komme ich immer wieder zu, wenn ich über Intonation spreche, es bringt nichts, nur mit dem Stimmgerät zu üben. Punkt. Das Stimmgerät bringt dir im Orchester gar nichts. Es geht auch um Körpergefühl, es geht um Ohren. Deine Ohren dürfen geschult werden. Gehörbildung. Deswegen ist Gehörbildung auch so geil. Es ist nicht einfach nur so, ich Intervalle lernen. Nein, Gehörbildung hat mir persönlich und auch vielen anderen, die das bewusst gelernt haben, auch eine stabile Basis für Intonation gegeben. Überraschung. Intonation, Tonerzeugung und ich spreche in beiden Workshops natürlich über Mindset. Denn dieses Instrument zu spielen in einem Orchester, egal auf welchem Level das ist, oder einem Ensemble, erfordert Eier und Eierstöcke, um das mal so hart zu sagen. Denn wie gesagt, ich bin wie auf einem Silbertablett. Und wenn ich dann Hemmungen habe, körperlich vor allem, dass der Körper dicht macht, dass ich Angst habe, Angst, was falsch zu machen, Angst, zu laut zu spielen. Manche erschrecken sich selbst vor dem Klang, weil das auch so direkt im Gesicht ist. Angst, intonationsmäßig nicht sauber zu spielen, Angst, dass dann alle hören, dass man es nicht kann, bla 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 bla. Auch darüber spreche ich. Denn da kann man schon fast Persönlichkeitsentwicklung machen, wenn man Piccolo lernt. Kann man so viel mitnehmen. Genau, das ist Piccolo Basic, das ist am 23. September und auch hier noch der Shift dann zu Basic, Entschuldigung, Next Level, das ist dann am 8. Oktober. Da geht es wirklich ins Eingemachte. Klanggestaltung, wie kann ich verschiedene Klangfarben auf dem Piccolo machen? Das geht, Überraschung. Ja. Wie kriege ich einen vollen Klang? Nicht dieses so ein bisschen das Gefühl zu haben, man tritt auf irgendwie so ein Hundespielzeug, ja? Sondern wie kriege ich einen vollen Klang auf diesem Instrument raus? Wie viel Einfluss hat ein guter Kopf? Macht es Sinn, sich einen anderen Kopf? Ja. Ich sag's schon mal an der Stelle. Wenn ihr viel Piccolo spielt und ihr mit eurem Kopf nicht zurechtkommt, dann ist es eine Investition, einen anderen Kopf draufzusetzen. Ich sag's nur mal so. Auch darüber werde ich sprechen. Ich will jetzt hier keine Marken nennen an der Stelle, aber es gibt genug Marken, die Köpfe anbieten und auch genug Instrumentenbauer in Deutschland, die euch das gegebenenfalls anpassen. So, egal was für ein Instrument ihr habt. Der Kopf ist entscheidend. Der untere Teil des Piccolos ist auch nicht ganz irrelevant, aber der Kopf ist entscheidend. So viel schon mal gesagt. Da habe ich schon krasse Unterschiede bei Schülerinnen und Schülern gesehen und bei mir selber sowieso. Als ich dann von meinem Piccolo, was ich lange gespielt habe, auf mein Menard Piccolo, jetzt haue ich doch eine Marke raus, aber das wissen viele, dass ich Menard spiele. Meine Profi-Flöte und mein Profi-Piccolo sind von Menard beide. Und mein Kokosholz, ich liebe es sehr, mein Kokosholz Menard Piccolo, als ich darauf umgestiegen bin, 2020, das war ein Gamechanger. Logischerweise, das Ding ist auch 8-mal so teuer, ist ein anderer Punkt. Es heißt nicht, dass ihr jetzt euch alle ein Profi-Instrument holen sollt, das meine ich damit nicht. Aber allein der Kopf macht so viel aus. Also gerade bei der Klanggestaltung, Tonerzeugung auch, damit es einfach auch zum Teil ein bisschen leichter geht. Aber eben, wenn es darum geht, klanglich sich zu entfalten, voller Klang, in allen Lagen, eine freie Höhe, ne? Nicht Angst vor dieser Höhe zu haben. Auf keinen Fall, ihr braucht keine Angst zu haben. Angst ist an der Stelle nicht unbedingt so hilfreich, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Nein, also einen vollen Klang in allen Lagen, wie gesagt, Klangfarbengestaltung, Dynamik, leise spielen in der Höhe, aber auch laut spielen in der Mittellage und Tiefe. Ne? Also all diese Extreme auch an der Stelle. Hilfsgriffe. Es gibt, das kommt auch nochmal ein bisschen von Piccolo zu Piccolo an, aber Hilfsgriffe, die man da zum Teil nutzen kann. Auch da werde ich nochmal explizit über Mindset sprechen und natürlich alle Fragen, die so einhergehen. Also wenn ihr jetzt schon länger Piccolo spielt und ihr wollt wirklich so aufs nächste Level, deswegen Next Level, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Wenn ihr euch das volle Package holen wollt, dann holt euch beide. Ich kann es echt nur empfehlen, weil auch die Basics, wie gesagt, etwas ist, das wird so oft unterschätzt. Und wenn du jetzt aber hier zuhörst und sagst, du wolltest schon immer mal irgendwie jetzt mehr Piccolo spielen, vielleicht hast du eins zu Hause rumliegen oder du bist so ein bisschen dran, aber du weißt nicht so genau, wie du anfangen sollst oder du weißt nicht so genau, wie man es dann üben soll und so weiter und so fort, dann Basics. Und ich werde natürlich in beiden Workshops Übungen mitgeben, Methoden mitgeben, die natürlich auch zum Teil auf die Flöte übertragbar sind. Also einige Sachen kann man natürlich logischerweise übertragen auf die Flöte. Aber es gibt eben auch Dinge, die sind wirklich Piccolo-spezifisch, weil ab einer gewissen Höhe wir auf der Querflöte das einfach nicht kennen. Also selbst wenn ich auf der Querflöte mal bis zum C4, vielleicht sogar D4 gekommen bin, heißt das noch lange nicht, dass ich dann auf dem Piccolo einfach so weitermache. So, und ich hatte schon Stücke, im Orchester, das war Symphonieorchester in der Hochschule damals, wo ich sogar bis zum CIS 5 musste. Also DES war das, glaube ich, notiert. DES 5. Also das geht auf dem Piccolo. Also ja, es geht. Wir reden nicht darüber, wie es klingt. C5 habe ich auch sehr oft spielen müssen. B und H4 da oben, also diese wirklich ultra hohen Töne. Auch da gibt es verschiedene Griffmöglichkeiten. Kommt aufs Piccolo an. Das ist auch tatsächlich selbst bei mir tagesformabhängig. Also wenn ich einen schlechten Tag habe und auch noch meine Tage, dann B4 oben rausbekommen. Das ist halt ein bisschen Lotto. Da kann ich es verstehen. Aber alles weit da unten drunter kann so stabil geübt werden. Und im Körper, das ist einfach der Punkt, der Körper ist das Instrument, das Piccolo ist an der Stelle nur der Resonator, den Körper so einzustellen, dass es stabil geht. Und das Mindset so einzustellen, dass es euch keinen Stress bereitet. Weil in einem stressigen Körper braucht ihr ja nicht zu versuchen, Piccolo zu spielen. Genau. Das werde ich also relativ ganzheitlich angehen, auch das Thema Mindset und auch Körper. Also es wird auch Körperübungen geben, die wir machen. Ja, ich freue mich ultra drauf. Das sind die zwei Piccolo-Workshops und ich spoiler schon mal, dazu wird es aber auch eine eigene Folge geben. Es wird im November auch noch einen Workshop geben zu den Alt- und Bassflöten. Denn auch das, da ich jetzt ja auch in Spielmannszügen Workshops gegeben habe, und auch Flötenkammermusik schon viel gegeben habe, also unterrichtet habe, Workshops gegeben habe, Kammermusik selber viel mache und ja auch bis zur Kontrabassflöte alles super gerne spiele, dachte ich mir, Alt- und Bassflöte darf da auch mal einen eigenen Workshop kriegen, denn bei den tiefen Instrumenten ist es anders als beim Piccolo, aber trotzdem gibt es ein paar Dinge, weil es natürlich in der Lage geht, die wir wiederum auch auf der Flöte nicht kennen, wenn wir viel Flöte gespielt haben, was es zu bedenken gilt. Ne? So. Und ja, falls ihr da Interesse habt, könnt ihr mir auch schon mal schreiben. Der Termin steht noch nicht ganz fest, aber es wird im November stattfinden. Genau, das heißt, ich werde die Nebeninstrumente jetzt abgrasen. Ich freue mich total. Es könnte sein, dass die nächste Folge, die ihr hört, schon als Videopodcast kommt. Sodass ihr das hier hören könnt oder auf YouTube gucken könnt. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen September. Die Herbstmaus in mir freut sich ultra. Ich liebe Herbst. Ich habe hier Plüschkürbisse. Ihr glaubt es nicht. Zum einen als Kuscheltiere, also als Kuschelplüsch, habe ich mir heute gekauft. Und ich habe Deko gefunden mit so plüschigem, also mit so Samtüberzug. Ihr glaubt nicht, wie glücklich mich das macht, auf diese Deko zu gucken in meinem Zimmer. Auf diese Plüschkürbisse zu gucken. Also ich bin eine kleine Herbstmaus. Ich freue mich auf den Herbst. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Zeit. Wie gesagt, Anmeldungsinfos findet ihr alles in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch nicht sicher seid, welches der Workshops zu euch passt oder ob ihr beide nehmen sollt, schreibt mir auch gerne, schreibt mir auf Insta, schreibt mir per E-Mail. Ich freue mich auf euch und bis zur nächsten Folge. Bis dann.